Anna gesagt, ich darf auf die Schriftsprache predigen. Ich versuche mein Bestes. Ich brauche das Handy dann noch, genau, wo ich dort noch eingesteckt habe. Ja, mega schön. Wir starten ja, wie Alan bereits gesagt hat, heute mit einer Serie, die machen wir jedes Jahr. Die heißt Hashtag Jesus. Und Ostern oder die 40 Tage vor Ostern, die waren ja traditionell in der Kirchengeschichte schon immer eine Zeit, die man sich genommen hat, um sich ganz bewusst, danke für mal, um sich ganz bewusst irgendwo auf einen Prozess einzugehen der inneren Reinigung, der Hingabe. Und ich weiß nicht, ob du dir schon etwas vorgenommen hast, aber viele Leute nehmen sich dann etwas vor in diesen 40 Tagen, um zu fasten. Bekannt ist zum Beispiel Kaffeefasten, Alkoholfasten, Süßigkeitenfasten. Ich persönlich habe mich dieses Jahr entschieden, Handy zu fasten, weil das ist mein größtes Suchtpotenzial. Ich habe gesagt, heute Morgen beginne ich mit dem Handyfasten, dass ich das Handy einfach nur noch brauche, um zu arbeiten, WhatsApp und so weiter. Und dann war ich relativ früh in Altdorf und ging noch in eine Tankstelle, ein Schokigipfeli kaufen und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich bin schon wieder am Newslesen im Handy. Also am ersten Tag schon versagt, oder? Aber ich habe noch 40 Tage Zeit, um das Ganze zu trainieren. Und die letzte Themenserie, die wir hatten im ICF Zentralschweiz, war die Serie Sichtbar. Ich habe das immer dargestellt, so mit einer Öllampe. Weil wenn Jesus über Licht spricht und sagt, wir sind das Licht der Welt, dann dachte er vermutlich eine Öllampe. Das war so das Licht, das sie hatten zu dieser Zeit. Und dann gibt es ja wie zwei Punkte, die wichtig sind. Also einerseits sagt Jesus, stellt die Lampe so auf, dass es die Leute sehen. Also was bringt es, eine brennende Lampe zu haben und dann irgendwo hinter das Klavier zu stellen. Aber auch auf der anderen Seite muss es ja auch brennen. Es bringt ja auch nichts, wenn du die Öllampe am besten Ort hinstellst, aber sie brennt gar nicht. Und bei dieser Serie geht es jetzt eher um das Brennen, um die innere Leuchtkraft. Wir möchten uns 40 Tage nehmen, 7 Sonntage, wenn wir die Ostern dazu zählen, dann, wo es wirklich darum geht, wie können wir unser Leben erneuern, unsere Hingabe erneuern, sodass die Lampe wirklich auch brennt. Und heute starten wir mit dem ersten Teil. Sie hat den Titel «So wirst du deine Altlasten los». Genau, ich musste die Message noch schnell laden, Entschuldigung, ein bisschen hinterdrein heute. Aber ich sollte sie dabei haben. Zum Glück ist das Internet also gut. Yes. Ja, wirklich. Gut. Bin jetzt bereit. Und wir starten an diesem Sonntag mit eigentlich einem etwas ungewöhnlichen Vergleich. Nämlich, wir gehen tief ins Alte Testament, 3. Mose Kapitel 13 und 14. Es geht dort um Aussatz. Und ich weiß nicht, Aussatz ist etwas, das relativ häufig vorkommt in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Und ich möchte dir ein paar Hintergrundinformationen geben, was ist überhaupt Aussatz. Also Aussatz, heute nennt man es eher Lepra, ist bekannt unter dem Namen Lepra. Das ist eine Krankheit, die ist sehr ansteckend. Sie überträgt sich zum Beispiel durch Nasenschleim. Also dort, wo Leute in einem engen Kontakt sind, kann sich Aussatz übertragen. Und es gibt 3 verschiedene Arten von Aussatz. Und eine davon, die kann sich zurückentwickeln. Also grundsätzlich ist es so, wenn du diese Bakterien hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du Aussatz bekommst. Also Leute mit einem starken Immunsystem können diese Bakterien tragen und es bricht trotzdem nicht aus. Wenn es aber ausbricht, dann beginnt es sehr oft klein mit so Hautflecken und nimmt dann immer mehr Raum in deinem Körper, befällt deinem ganzen Körper, am Schluss auch die inneren Organe und dann verstirbst du auch daran. Und dann gibt es aber auch eine Art von Aussatz, die bildet sich zurück. Also die hast du, die geht dann zurück und du wirst wieder rein. Das ist auch noch wichtig für dieses Kapitel. Grundsätzlich im Alten Testament haben wir nur eine Heilung von Aussatz. Das ist der syrische Hauptmann, dieser Kriegshauptmann namens Naaman. Der hatte Aussatz und kam dann zum Propheten Elia oder Elisa, weiß gar nicht mehr, musste dann 7-mal im Jordan runter und rauftauchen und wurde wieder geheilt. Aber grundsätzlich galt im biblischen Kontext die Art von Aussatz, die eben nicht heilbar ist, galt grundsätzlich als unheilbar. Also wenn du diese Art von Aussatz hast, dann hattest du eigentlich keine Hoffnung auf ein Wunder. Es gilt sogar als ein messianisches Wunder. Man sagt, Aussatz heilen, das wird etwas sein, das nur der Messias heilen kann. Also das ist so der Rahmenbedingung. Außer eben, du hast diese Art von Aussatz, die sich automatisch selber wieder zurückbildet. Und dann gibt es im 3. Mose Kapitel 13 ein Kapitel, sehr lang, und dort wird sehr detailliert beschrieben, wie geht man mit Leuten um, die diese Anzeichen von Aussatz haben. Und ich möchte auch noch mal drei Verse mit dir lesen. Wenn der Fleck, also der Hautfleck, zwar weiß ist, aber nicht tiefer liegt als die Haut ringsum und sich das Haar auch nicht weiß verfärbt hat, soll der Priester den Betreffenden für 7 Tage an einen abgesonderten Ort schicken. Am Ende dieser Woche untersucht ihn der Priester erneut. Sieht er, dass der weiße Fleck sich auf der Haut nicht weiter ausgebreitet hat, soll er den Betreffenden ein weiteres Mal für 7 Tage an einen abgesonderten Ort schicken. Danach begutachtet ihn der Priester noch einmal. Sieht er, dass die Krankheit sich nicht weiter ausgebreitet hat, soll er ihn für rein erklären. Denn der Fleck ist nur ein Hautausschlag. Der Kranke muss lediglich seine Kleider waschen, dann ist er wieder rein. Wir haben ja in Corona-Zeiten vieles Neues gelernt, zum Beispiel das Wort Quarantäne oder das Wort Isolation. Und ich möchte dir einmal ein Bild zeigen. Das ist noch interessant, wenn wir 3. Mose 13 vergleichen mit den Corona-Regeln. Dann merkst du, hey, das ist gar nicht neu. Also rechts ist Levitikus, das 3. Buch Mose, und links sind so die Regeln der Weltgesundheitsorganisation. Also die Weltgesundheitsorganisation sagt, haltet Abstand. Aussätzige mussten auch sich von der Gesellschaft entfernen, werden wir dann noch sehen, und mussten schreien, unrein, unrein, sie mussten Abstand halten. Dann hat man gesagt, bleib zu Hause. Und hier haben wir auch gelesen, wenn jemand Aussatz verdachtet, muss er 2x7 Tage in die Quarantäne. Dann eben diese Selbstisolation für 14 Tage. Im Buch Mose waren es 2x7 Tage, was dann auch 14 gibt. Dann, wenn du gesund bist, heute machst du einen Test. Also in Corona machst du einen Test, PCR-Test, Antigen-Test. Zu dieser Zeit gingst du zum Priester. Und der musste die Reinheit bestätigen. Dann solltest du isoliert sein von anderen. Und auch das ist interessant, die Aussätzigen mussten auch einen Mundschutz tragen. Und auch das kennt man ja von der Quarantäne, von der Corona-Zeit. Ich habe in der Corona-Zeit etwa 4-mal hier gepredigt in Altdorf. Und ich finde es viel schöner, dass ihr keine Maske mehr tragen müsst. Geht euch wahrscheinlich auch so, oder? Aber du siehst, das ist ja interessant. Also wir haben Prinzipien gelehrt, die eigentlich in der Bibel schon tief verankert sind. Also auch Corona ist nichts Neues, Quarantäne ist nichts Neues, Tests sind nichts Neues. Und was hat es für eine Konsequenz, wenn du aussätzig warst zu dieser Zeit? Ich habe ein paar aufgelistet. Die Menschen mussten sich isolieren, sie durften nicht mehr in der Stadt leben oder zur Zeit der Wüstenwanderung nicht mehr im Lager. Sie mussten für sich leben außerhalb der Stadt oder außerhalb des Lagers. Vielleicht kennst du die erste Verfilmung von Ben-Hur, so nicht die neue, die moderne, sondern die erste, die 11 Oscars gewonnen hat, was ja bis heute noch Weltrekord ist, 11 Oscars zusammen mit Titanic. Genau, und da gibt es ja auch die Schwester und die Mutter, glaube ich, des Hauptdarstellers, die haben auch Aussatz und die müssen dann so in Höhlen leben und das Essen wird runtergelassen mit einem Korb. Sie wurden isoliert. Brutal, aber man wusste, dass diese Krankheit ist sehr ansteckend. Dann sind sie abgeschnitten von Familie und Gottesdienst. Sie müssen Abstand halten, wie gesagt, wenn sie irgendwo auftauchen auf einem Feld, irgendwo ernten oder so, müssen sie Abstand halten. Sie müssen andere warnen, indem sie unrein rufen. Sie müssen sich selber als unrein definieren. Und nur der Priester hat die Autorität, sie für rein zu erklären. Und Aussatz, wie gesagt, ist ja ein bisschen vergleichbar mit Krebs. Von dem her, es fängt klein an und es nimmt dann den ganzen Körper ein. Und im jüdischen Denken hat man Aussatz dann schon relativ schnell auch übertragen auf Sünde. Also man hat ihm wie eine doppelte Bedeutung gegeben. Aussatz auf der einen Seite, wirklich die Krankheit, auf der anderen Seite hat man gesagt, es ist auch ein Bild für Sünde. Weil Sünde funktioniert genau gleich, es beginnt ja oft so klein und dann nimmt es dich immer mehr ein. Und da hat man diese Parallelen gesehen und die Sünde führt ja auch dazu, dass du irgendwann ausgeschlossen wirst aus der Beziehung mit Gott. Also auf jeden Fall war es im Alten Testament so, dass du dich isolierst aus der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und man hat schnell mal diese Übertragung gemacht und die wollen wir heute auch machen. Wir wollen uns überlegen, was hat das dann mit meinem Leben zu tun und wo habe ich vielleicht Sünde in meinem Leben, die ist noch ganz klein und die breitet sich dann aus. Ich habe vor ein paar Jahren gemerkt, dass ich ein Problem habe in meiner Ehe mit Unehrlichkeit. Und ich bin grundsätzlich ein ehrlicher Mensch. Alle, die mich kennen, wissen das. Ich habe jetzt kein Problem, zu meinen Schwächen zu stehen oder irgendwo ehrlich zu sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich war in der Ehe immer ein bisschen unehrlich in den letzten Jahren. Da habe ich dann auch gefragt, woher kommt das? Das passt doch gar nicht zu mir. Und ich glaube, das hat angefangen. Meine Frau gibt ja bei uns die Aufträge, oder? Und dann sagt sie, bring noch den Kompost drauf, bevor du gehst, dann zog noch schnell den Karton, geh noch ein Brot kaufen, bevor du nach Hause kommst. Und 50% dieser Aufträge, die führe ich nicht sauber aus. Das ist so. Also ich arbeite daran, aber wir wollen ja ehrlich sein. Und ich habe dann gemerkt, ich habe dann begonnen, so Ausreden zu bringen. Und die Ausreden sind ja immer so ein bisschen knapp, so wo ist Ausrede, wo ist dann schon Lüge, oder? Wo stimmt noch ein bisschen etwas, wo nicht mehr? Ja, ich hatte keine Zeit, ich hatte noch ein Gespräch. Und ich habe so gemerkt, es ist so wie etwas reingekommen. Und mit der Zeit wurde die Unehrlichkeit wie größer. Und etwas, was ich immer wieder mache, ich nehme die 10 Gebote und ich scanne so mein Leben, oder? Wo stehe ich? Vater und Mutter ehren, läuft gut, Sabbat heiligen, läuft so gut, so geht mit Kindern und so weiter. Kannst ein bisschen beurteilen, oder? Und dann habe ich gemerkt, bei diesem Gebot, du sollst nicht lügen, bin ich einfach immer wieder gescheitert. Und es hat dann auch begonnen, dass ich auch sonst plötzlich unehrlich wurde in Beziehungen, in Gesprächen. Und habe gemerkt, ich muss das radikal stoppen. Ich habe das Gott hingelegt, viel dafür gebetet, das meiner Frau auch bekannt. Und so konnten wir diese Ehrlichkeit wieder zurückbringen. Und das beginnt vielleicht mit einer kleinen Ausrede. Und plötzlich wird es größer, wie ein Krebsgeschwür. Und das ist so die Parallele zwischen Sünde und zwischen dem Aussatz. Und die gute Nachricht haben wir ja im Neuen Testament. Jesus kann ja Aussatz heilen oder übertragen auf unser Leben. Er kann auch eben unsere Süchte, unsere Schwächen, unsere Altlasten, unsere Sünden besiegen. Im Lukas 17 steht dann, kurz vor einem Dorf begegneten ihm 10 Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, mach genau das nach dem Gesetz vom 3. Mose 13, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Das ist ja die gute Nachricht, oder? Jesus konnte Aussatz heilen und Jesus geht mit dir auch in einen Prozess, um deine Sünden, deine Schwächen, deine Süchte zu überwinden. Die Frage ist natürlich, wie geschieht das? Und wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem 3. Mose 13, dann haben wir dort ein ganz Kapitel Regeln, eben wenn der Hautfleck sich so entwickelt oder so, dann bist du aussätzig oder nicht und Isolation, Quarantäne und alles diese Sachen. Und im 3. Mose 14 haben wir dann ein Kapitel, wo beschrieben wird, was passiert, wenn jemand gesund wurde. Es konnte wirklich sein, beim einen hat man gesehen, die Hautflecken sind gar nicht wegen dem Aussatz. Das war schon eine gute Nachricht. Oder man hat eben diese Art von Aussatz, die sich zurückentwickelt hatte. Und dann konnte es ja sein, dass jemand kam und wieder gesund wurde. Und das gibt uns Ausschluss. Dann gab es ein ganz spezielles Ritual. Und das Alte Testament hat ja spezielle Rituale. Falls du es auch schon mal gelesen hast, ein bisschen blutrünstig. Und so auch dieses. Aber es hat natürlich immer ganz viel Symbolik auch für unser Leben und dann auch für das Neue Testament. Und was passiert, wenn jemand gesund wurde? 3. Mose 14, 3-7. Ist der Kranke wirklich gesund geworden, lässt der Priester für ihn 2 lebende, reine Vögel bringen, sowie Zedernholz, karmesinrote Wolle und ein Büschel Isop. Also ganz genau beschrieben. Auf Anweisung des Priesters wird ein Vogel, also man hat immer die 2 Vögel, ein Vogel, über einem Tongefäß mit frischem Quellwasser getötet, um das Blut des Tieres aufzufangen. Also man hat das Wasser in diesem Gefäß und das Blut fließt dann in dieses Wasser rein. Den lebenden Vogel, das ist dann der andere Vogel, nimmt der Priester in die Hand und taucht ihn zusammen mit dem Zedernholz, der karmesinroten Wolle und dem Isop in das Blut des ersten Vogels, das sich mit dem frischen Quellwasser vermischt hat. 7-mal besprengt er mit dem blutvermischten Wasser den Geheilten und erklärt ihn für rein. Den lebenden Vogel lässt er fliegen. Ich meine, die meisten von uns hatten ja wahrscheinlich auch Corona oder viele, also meine Familie hat das auch, das wäre ja auch noch so ein Endritual gewesen, oder? Gehst du zum Kantonsarzt, dann nimmt er die 2 Vögel und das ganze Ritual nach 3. Mose 14 und dann besprengt er dich noch. Warum auch nicht, oder? Dann kannst du sicher so den Abschluss auch ein bisschen feiern, oder? Braucht relativ viele Vögel natürlich, oder auch? Und warum das? Es hat natürlich wie immer, es hat eine Symbolik. Also du hast zwei Vögel, den ersten tötest du, mal grundsätzlich zum Zeichen, hey, das ist so ein Opfer, wir sind dankbar. Und den zweiten lässt du fliegen als Zeichen, hey, ich bin wieder frei, ich bin wieder gesund, oder? Aber was so spannend ist, es gibt ja hier eine Mischung zwischen Blut und Wasser. Also den ersten Vogel tötest du, das Blut fließt ins Quellwasser. Warum muss es Quellwasser sein? Weil Quellwasser eben einen fließenden Charakter hat. Oder es fließt. Auch die Taufen in der ersten Kirche, die wurden immer in einem fließenden Gewässer gemacht. Nie in einem See, immer in einem Fluss. Weil man hat gesagt, dann schwimmt die alte Person weg. Im See bleibt sie stehen, ist ein stehendes Gewässer, aber man hat sie immer in einem Fluss gemacht, dann fließt sie weg, oder? Und darum hat man auch Quellwasser genommen und das Blut fließt dann in dieses Quellwasser. Und den zweiten Vogel lässt man fliegen und besprengt, also man besprengt den Geheilten mit dieser Mischung von Wasser und Blut. Und das ist noch interessant, weil im Judentum braucht es für eine Freisetzung braucht es zwei Elemente, Blut und Wasser. Das Blut deckt zu. Auch wenn Jesus für dich gestorben ist, vielleicht bist du schon länger im Glauben, dann kennst du ja diese christliche Floskel, also Floskelwahrheit. Sein Blut reinigt dich. Wir singen sie auch in Songs. Also sein Blut hat dich gereinigt. Blut deckt deine Sünden zu. Jesus hat den Preis bezahlt. Das geht in die Vergangenheit. Aber das Wasser, das reinigt dich für die Zukunft. Das haben wir auch in der Stiftshütte. Wir hatten zuerst einen Brandopferaltar, steht für das Opfer, und dann kam das Wasserbecken, wo sich die Priester waschen konnten. Und Wasser hat eine reinigende Wirkung für die Zukunft. Das heißt, wenn du irgendwo eine Sucht, eine Sünde hast, auf der einen Seite, du gehst zu Jesus, Jesus vergibt dir die Sünde, es trennt dich nicht mehr von Gott, das ist das Blut, und das Wasser reinigt dich und macht dich frei auch für die Zukunft. Und darum kommen diese beiden Elemente hier zusammen. Weil ein Aussätziger war vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre oder wie lange auch immer war er außerhalb der Stadt. Jetzt darf er zurückkommen und das Blut sagt, hey, deine Vergangenheit ist geklärt und dank dem Wasser darfst du jetzt auch in eine reine Zukunft gehen. Also versteht ihr das? Wir haben ja auch die zwei wichtigsten Rituale des christlichen Glaubens sind das Abendmahl und die Taufe. Und das Abendmahl, das geht so rund ums Blut und die Taufe rund ums Wasser. Als Abendmahl so für die Vergangenheit, meine Sünden sind vergeben und die Taufe für die Zukunft, ich darf mit Jesus in eine reine Zukunft gehen. Darum ist es auch dann interessant, wenn im Johannes 19, Vers 34 steht, bei der Kreuzigung, aber einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite, sofort flossen Blut und Wasser aus seiner Wunde. Also die Kreuzigung für Jesus enthält beide Elemente. Die Vergangenheit ist geklärt und er darf mit ihm zusammen in eine reine Zukunft gehen. Und das sehen wir hier bei diesem Aussatz. Und dann geht es noch weiter im Vers 8. Dann der Geheilte wäscht seine Kleider, rasiert all seine Haare ab und wäscht sich. Danach ist er rein. Er darf wieder ins Lager kommen, soll aber 7 Tage lang seine Zeit nicht betreten. Sein Zelt. Ich muss ein bisschen grösser schreiben. He? Ich habe immer gedacht, ich habe so gute Augen. Aber er darf wieder ins Lager kommen, soll aber 7 Tage lang, mein iPad ist kaputt gegangen. Und irgendwie, glaube ich, ja genau. 7 Tage sein Zelt nicht bin. Ich wollte euch Alan die Haare rasieren auf der Bühne heute, um euch das wirklich symbolisch zu zeigen, aber er hat wieder einmal gestreikt, oder? Dave, oder? Ja. Hätte ich Dave gefragt, er wäre dabei gewesen, keine Frage. Also wir sehen ja hier 3 Sachen, oder? Der Geheilte, er bekommt neue Kleider, also wäscht seine Kleider, er bekommt neue Haare, also er rasiert sich die Haare, lässt neu wachsen und er darf wieder zurückkommen ins Lager. Und das hat alles eine Bedeutung. Kleider in der Bibel steht immer für Identität. Wir sehen es zum ersten Mal, also bei Adam und Eva auch, aber dann bei Josef, dem Lieblingssohn von Jakob, er bekam bessere Kleider. Es war sein Lieblingssohn, damit hat man ihn einem Stand gegeben. Oder auf die Taufe im Neuen Testament wird verglichen, du ziehst deine alten Kleider ab und bekommst neue Kleider. Und Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Hochzeitsmahl und alle, die gekommen sind, bekommen neue Kleider. Einer hat sich aber geweigert, die neuen Kleider anzuziehen, er ist in der alten Identität hängen geblieben. Also wir sind so, das eine sind, die Kleider werden gewaschen, du bekommst neue Kleider und übertragen auf uns. Wir bekommen eine neue Identität durch Jesus. Wir sind Bürger des Himmels. Yes, genau. Dann das zweite, die Haare werden abrasiert. Sie wachsen nach, neue Haare. Haare im Judentum sind immer ein Zeichen für Schönheit. Das ist auch so, oder? Hat jemand schöne Haare, oder? Also ich meine, heute rasiert man zum Teil auch freiwillig die Haare ab. Das steht auch gewissen, zum Beispiel bei Vin Diesel, finde ich, passt sehr gut. Kennt nicht alle Vin Diesel, so ein Actionheld, aber ich kann mir das nicht vorstellen, mit langen Haaren oder so. Bruce Willis zum Beispiel, oder? Steht ausgezeichnet. Genau, wie auch immer. Also neue Haare, aber noch zum Beispiel bei einer Frau ist ja nicht schön, wenn sie die Haare rasieren muss, oder? Das ist ja oft, wenn sie Krebs haben, ist das so der Fall. Oder durch die Chemotherapie, das ist etwas, was die Frau nicht gerne hat. Oder? Und die neuen Haare stehen für eine neue Schönheit. Also du bekommst durch Jesus eine neue Identität und eine neue Schönheit. Und das Dritte, du darfst wieder im Lager leben. Das ist sicher der größte Unterschied für den Aussätzigen. Er muss nicht mehr in einer Höhle leben oder in Zelten mit ein paar anderen Aussätzigen, die irgendwo vor sich hin vegetieren. Er darf wieder zurückkommen ins Lager, er darf wieder zurückkommen in die Stadt. Er ist wieder Teil der Familie Gottes. Und du siehst jetzt auch für diese 40 Tage, du hast vielleicht irgendwo Punkte in deinem Leben, wo du merkst, hey, hier bin ich irgendwo vom Weg abgekommen. Du bist grundsätzlich schon mit Jesus unterwegs, aber du merkst, da ist eine Sucht. Da ist ein Verhalten, das dir Angst macht, das du früher nicht hattest. Vielleicht kämpfst du plötzlich mit Zornausbrüchen, weil dich die Kinder so sehr nerven oder was auch immer. Und durch Jesus, du darfst eine neue Schönheit, eine neue Identität bekommen, aber du musst lernen, darin zu leben. Und wenn wir dann noch beim Wasser sind, dann erinnert das Ganze natürlich auch an die Taufe, oder? Römer 6, Vers 4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Also wir sind mit Jesus gestorben, das symbolisiert das Runtertauchen, und wir leben mit Jesus, das symbolisiert das Auftauchen. Und in diesem Leben, das dürfen wir feiern, da dürfen wir vorwärts gehen. Und diese 40 Tage sind so eine Chance, wirklich so mit Jesus ins Reine zu kommen, die Hingabe zu erneuern. Ich möchte dich mega ermutigen, dir zu überlegen, welchen Punkt möchte ich angehen in diesen 40 Tagen. Wenn wir sagen angehen, dann gibt es immer die Möglichkeit, etwas neu zu machen oder etwas zu stoppen. Du hast immer beide Möglichkeiten. Also vielleicht sagst du, ich möchte wieder jeden Abend mit meinem Ehepartner 10 Minuten beten, bevor wir schlafen gehen. Das wäre etwas Neues beginnen. Oder vielleicht willst du etwas stoppen. Eben, ich denke, zu viel Süßgetränke, zu viel Handy, was auch immer. Du sagst, ich möchte diese 40 Tage bewusst mit etwas stoppen. Das sind immer die Möglichkeiten. Dort, wo du merkst, so der Aussatz kommt, der hat vielleicht noch nicht alles eingenommen, aber ist so ganz fein. Und bevor ich weiterfahre, würde ich gerne ganz spontan dir einfach eine Minute Zeit geben. Überleg dir doch, welchen Punkt in deinem Leben möchtest du die nächsten 40 Tage angehen. Etwas Neues beginnen oder etwas so in Richtung Aussatz, das du bewusst stoppen möchtest. Machen wir auch so ein hingekommen. Vielleicht musst du auch noch ein bisschen länger darüber nachdenken. Vielleicht ist es auch gut, wenn du mit jemandem aus der Kirche so eine Verpflichtung eingehst, wo du sagst, hey, ich spreche das aus, frag doch mal nach. Weil ich habe immer gemerkt, das hilft unglaublich. So ganz praktisch, ich hatte immer Mühe mit zu viel Süßgetränken. Und als meine Frau schwanger war, habe ich mit ihr 128 Tage Süßgetränke gefastet. Und danach wurde es zumindest ein bisschen besser. Ja, genau. Jetzt, wir möchten auch jeden Sonntag praktisch werden und möchten dir etwas Praktisches mitgeben. Und diesen Sonntag möchten wir das Thema Fasten dir ans Herz legen. Also du kannst deinen Aussatz, deine Sünden oft auch überwinden oder einen Prozess in eine positive Richtung lenken, indem du beginnst zu fasten. Und ich predige nur heute live in Altdorf, in Zug und in Luzern nicht. Und darum habe ich einen Clip aufgenommen mit ein paar praktischen Tipps zum Thema Fasten. Und wir schauen jetzt miteinander diesen Clip.
Ich möchte dir in diesem kurzen Clip ein paar ganz praktische Tipps mitgeben, wie Fasten über ein paar Tage oder vielleicht sogar über 1-2 Wochen erfolgreich gelingen kann. Zuerst mal, wie mache ich es? Ganz praktisch. Wenn ich aufstehe, gönne ich mir eine heisse Milch mit Ofid rein. Das ist jetzt nicht klassische Fastenlehre, es ist auch ein bisschen Nahrung. Aber mindestens einmal im Tag habe ich gemerkt, hilft es mir, wenn ich mich auf etwas freuen kann. Auch kulinarisch, und das Zucker hilft mir halt gleich noch ein bisschen zum Wachbleiben. Aber du kannst natürlich gut auch weglassen. Dann trinke ich den ganzen Tag nur Wasser. Und zum Sachen, damit ich auch ein bisschen Salz habe, ist immer gut, wenn man auch einen Bouillon trinkt. Was sich bei mir nicht bewährt hat, sind Fruchtsäfte. Ich habe einmal nachgelesen, warum. Fruchtsäfte sind natürlich abwechslungsreich, es tönt fein, es schmeckt fein. Aber grundsätzlich regen sie Magensäure jedes Mal neu an und sie erneuern eigentlich das Hungergefühl, also verstärken es eher. Weil eigentlich sollte das Hungergefühl nach ein paar Tagen abnehmen. Aber durch Fruchtsäfte tust du es immer wieder anregen. Ich verzichte auch auf Süßgetränke. Ich würde dir auch empfehlen, auf Kaffee zu verzichten. Hankerum, vielleicht sagst du dir auch, ich faste das erste Mal. Für mich ist das schon Neuland. Und von Kaffee bin ich schon ein bisschen abhängig. Du musst jetzt auch nicht gerade übertreiben, dann nimm den Kaffee. Aber so mache ich es. Morgen ein heisse Schocke mit Offi, ganz Tag Wasser, zum Abend ein Bouillon. Das hat sich für mich bewährt. Was ich aber wichtiger finde, als was trinkt man jetzt genau und was nicht, ist, was schaut man und was konsumiert man. Ich würde dich ganz fest empfehlen, auf Fernsehen komplett zu verzichten, auch auf Medien zu verzichten für diese Zeit, auch auf irgendwelche nicht-christliche Bücher oder Romane zu verzichten, weil Fasten ist ja eine Zeit, wo wir unsere Seele dem Geist unterordnen und ganz frisch in eine enge, tiefe Beziehung mit Jesus einsteigen. Du darfst dich auch nicht wundern, wenn deine Emotionen am Anfang vom Fasten ein bisschen verrückt spielen, dein Körper ist geschwächt, du bist es vielleicht noch nicht so gewöhnt, ich merke es mir, ich werde schneller hässig, ich werde schneller ungeduldig, manchmal auch ein bisschen negativ für einen Moment, aber das gehört auch zum Fasten, dass die Emotionen vielleicht ein bisschen stärker ausschlagen als sonst. Dafür ist oft bei mir dann gegen Ende vom Fasten der Sieg, der Frieden und die innere Ruhe umso stärker. Was ich auch immer höre von Leuten, die auch selber erleben, ist, dass man oft auch ein bisschen mit einer Langweile konfrontiert wird während dem Fasten. Du bist dir vielleicht gewöhnt, du kommst heim vom Arbeiten, isst es fein, das fällt jetzt weg. Nachher schaust du Fernsehen, auch das fällt weg. Ich würde dir empfehlen, auf das vorzubereiten. Such dir ein gutes christliches Buch oder vielleicht zwei, die du gerne liest. Vielleicht einen christlichen Podcast oder überleg dir, wo sind schöne Spazierwege, gerade auch gegen den Frühling. Vielleicht am Abend, jeden Abend eine Stunde nimmst, von da raus gehst du spazieren. Einfach auch, um dieser Langweile entgegenzuwirken. Ich glaube, dass Fasten eine geniale Sache ist. Ich mache es regelmässig, immer wieder. Und ich erlebe, wenn ich oft am Anfang in einen starken Fight hineinkomme, so erlebe ich es, aber dann oft gegen Ende von der Fastenzeit eine mega tiefe Ruhe, einen inneren Frieden gewinnen und einfach ganz neu mit unserem liebenden Vater im Himmel kann connecten. Und das Erfolgserlebnis wünsche ich dir auch.
Genau. Ich habe etwas vergessen auf dem Clip, vielleicht noch wichtig ist, wenn ich auch faste, schaue ich im Voraus, dass ich eine festgesetzte Zeit habe jeden Tag. Oder? Also, wo ich beten kann. Weil manchmal, wenn du fastest, aber du hast genau gleich Arbeitsstress, Familienstress, dann bist du einfach geschwächt, aber es bringt dich vielleicht nicht näher zu Gott, dann ist es nur eine religiöse Übung. Was ich zum Beispiel, was sich bei mir bewährt, ist das Mittagessen, dass ich einfach jeden Tag am Mittag eine Stunde nehme, oder ich jetzt für mich nehme mir immer zweimal eine Stunde am Tag. Meistens am Mittag, und am Abend habe ich einfach eine Stunde von mir. Muss natürlich auch, braucht eine gewisse Grosszügigkeit auch von meiner Frau, dass sie mich dann so freisetzt für das. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Gefahr, dass man fastet, wenn man jetzt voll fastet und dann irgendwo gleich ständig irgendwie am Arbeiten ist. Und dann ist es einfach eine Schwächung von dem Körper, aber es bringt dich letztendlich nicht näher von Gott, zu Gott. Also du merkst, Fasten braucht eine Vorbereitungszeit. Und was auch noch wichtig ist, wenn du länger fastest, ist es auch gut, wenn du ein bisschen überlegst, was isst du als erstes nach dem Fasten. Oder der Klassiker ist, man fängt an mit einem Salat, aber Salat hat Salatsauce und Salat, das tut dir nicht gut. Das ist jetzt nicht ein gutes Menü zum Fasten brechen. Ich breche fast immer mit Spaghetti Bolognese. Ich weiß nicht, ob es ideal ist, aber irgendwie funktioniert das bei mir einigermaßen. Genau. Keine Kohlensäure, das habe ich gemerkt, ist jetzt, wenn ich länger faste, ist bei mir nicht gut. Aber so ein bisschen Spaghetti Bolognese, so ein bisschen etwas, was gut fährt und ein bisschen Wasser dazu oder eben ein Gläschen Wein, das mir da lang geschenkt hat, dann kommt das richtig gut. Was auch eben immer gut ist, wenn man auch merkt, eben so ein bisschen der Aussatz zieht irgendwo auf, so Zünd nimmt einem so ein, ist wirklich ein Teilfasten, das kennen wir auch von der Bibel, eben verzichten auf etwas. Gerade zum Beispiel auch Fernsehen, für Leute, die eher viel Fernsehen fasten, mal 40 Tage kein Fernsehen zu schauen, du wirst merken, wie viel Zeit du plötzlich hast. Du wirst erstaunt sein, wenn du plötzlich am Abend eben dein Handy vornimmst und ein Worship-Lied hörst. Einfach auch, um eine Leere füllen. Und du wirst merken, das wird dich mega bereichern. Du wirst merken, wenn du vielleicht mal zu deinem Büchergestell gehst und merkst, hey, da hat es ein gutes Buch, das habe ich doch vor 20 Jahren mal gelesen, aber nie fertig gelesen. Komm, ich lese das durch. Und, oh, das habe ich jetzt vergessen. Genau, jetzt bin ich schon umgeschwitzt. Genau, geschwitzt, geschwebe ich auch immer. Du wirst einfach merken, oder, wenn du irgendwo auch zum Beispiel Fernsehen fastest, wie das Zeiten freisetzt. Und wenn du diese Zeiten brauchst, um irgendwie mit Gott neu in Beziehung zu kommen, dann kann Fasten ein großer Segen sein für dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, diese 40 Tage wirklich zu nutzen. Und ich möchte jetzt auch noch beten am Ende von dieser Predigt, dass wirklich diese 40 Tage etwas freisetzen können in deinem Leben. Dass dort, wo der Aussatz kommt, der ist vielleicht noch ganz klein, dass wir wirklich das Übel schon an der Wurzel packen können und so in eine Freiheit reinkommen können. Weil ich glaube, wirklich bei Jesus ist Freiheit, aber oftmals müssen wir auch so einen Schritt dazu tun, dass diese Leuchtkraft eben wirklich leuchtet. Und dass wir dann unsere Öllampe auch irgendwo hinstellen können und die Leute sehen, hey, das leuchtet, da ist jemand vom Leben begeistert, da hat jemand Freiheit und Freude. Gerade auch in Zeiten, wie wir jetzt drin sind, können wir so viel Hoffnung weitergeben. Ich würde mega gerne noch beten für dich zum Schluss. Du hast dir vorher einen Punkt genommen, den du angehen möchtest, dass wirklich so dieser Aussatz in deinem Leben bekämpft werden kann, dass du so in eine Freiheit reinkommen kannst. Heute und durch diese ganzen 40 Tage, wo dich dann auch Alan noch weiter mitnehmen wird in den nächsten Sonntagen. Komm, wir stehen doch noch zusammen auf. Vater im Himmel, du siehst diese Punkte, wo wir in unserem Leben einfach immer wieder anfällig sind. Jeder hat so seine Schwächen. Der eine ist irgendwo im Sexuellen sehr verführbar, der andere irgendwie, wenn es wirklich so um das Reden geht, der andere vielleicht in Finanzbereichen oder hat einfach so ein Suchtpotenzial, stundenlang Fernsehen zu schauen oder was auch immer oder hängt ständig negativen Gedanken nach, kommt aus einer Spirale nicht raus. Es gibt so viel Aussatz so in unserem Leben, das uns immer mehr einnehmen kann. Und jetzt haben wir wieder diese 40 Tage wie jedes Jahr. Und wir möchten diese 40 Tage wirklich nützen für eine Zeit, wo wir als Nachfolger von Jesus Christus wirklich in diese Freiheit reinkommen können. Und ich leg dir diese Punkte hin, bei mir einfach so diese Abhängigkeit vom Handy, ich bitte dich, dass du mir hilfst, diese 40 Tage in eine Freiheit zu kommen. Und du siehst, wo Leute vielleicht mit Alkohol Mühe haben, eben mit Fernsehen, wo auch immer. Ich bitte dich einfach, dass wirklich in diesen 40 Tagen ganz viel Freiheit geschehen darf. Dass viele von uns nachher zurückschauen können und sagen, hey, diese 40 Tage im Jahr 2022, das war so genial. Wir durften so viel Freiheit erleben, wir durften so viel Freude erleben. Und wir haben wirklich gemerkt, wie sich unser geistiges Leben positiv verändert hat. Ich bitte dich für diejenigen, die auch fasten, vielleicht auch voll fasten, ein paar Tage oder vielleicht sogar 1-2 Wochen. Ich bitte dich auch hier, dass wir wirklich dir ganz tief begegnen dürfen. Dass wir wirklich so in die Nähe zu dir kommen können, dass du uns auch neue Horizonte öffnest, dass wir auch Altlasten loswerden und so weiter, dass wir in eine innere Freiheit kommen. Ich bitte dich auch, dass wir wirklich eine fastende Kirche sein dürfen, die wirklich auch immer wieder Zeit nimmt fürs Fasten, fürs Gebet, so eine wirklich altbewährte christliche Praxis, so immer wieder in dieses Fasten reinzugehen. Ich bitte dich auch für uns Westler, dass du uns hilfst, immer wieder auch eine Bequemlichkeit zu brechen, die wir haben in unserer Überflussgesellschaft, dass wir immer wieder auch Bequemlichkeit, Trägheit ablegen dürfen und immer wieder auch so diese Bereitschaft ausdrücken können. Wir sind auch bereit, einen Preis zu zahlen für den Glauben. Wir sind auch bereit, mal ein bisschen Disziplin walten zu lassen, ein bisschen durchzubeißen. Ich bitte dich einfach, dass du mit uns allen so einen Weg gehst und dass diese 40 Tage, Hashtag Jesus-Serie, diese 40 Tage vor Ostern wirklich für viele von uns wie so ein Prozess sein darf, wie beim Volk Israel, als sie ausgezogen sind aus der Gefangenschaft von Ägypten, so ein Prozess der inneren Freiheit, des inneren Friedens, des Überwinders. Weil du hast gesagt, dass wir durch dich Überwinder sein dürfen. Wir müssen nicht unter dem Joch der Sünde leiden. Wir müssen nicht unter diesem Aussatz leiden, sondern du hast wirklich dein Blut gegeben, aber auch das Wasser, um die Vergangenheit zuzudecken, aber auch die Reinigung für die Zukunft, dass wir als freie Menschen in eine freie Zukunft gehen dürfen. Amen. Amen. Ja, Alan hat schon angetönt, ihr dürft nach